Deutschlandfunk Kultur Breitband. Breitbandbesprechung.
Die Ausschreitungen in Chemnitz, die nun schon fast zwei Wochen Thema sind, wirken auch in Sachen Pressefreiheit wie eine Zäsur. Die Bilder und Berichte, mit denen Journalisten unverhohlen von Demonstranten attackiert wurden, schockieren und machen Angst. Vergessen wir nicht, es geht um ein Grundrecht.
Aber wir müssen auch darüber reden, ob es nicht vielleicht gerechtfertigterweise ein bisschen Frust gegenüber Journalisten oder Journalismus gibt. Am Montag, da waren da 65.000 Konzertbesucher, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Oder wenn halt irgendwo die Luft ganz konkret und ganz extrem brennt, dann sind ganz kürzester Zeit ganz viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort und nehmen die Orte des Geschehens in den Fokus.
Ja, und dann sind sie wieder weg, kurze Zeit später. Und eilen zum nächsten Ort eines Großevents. Welche Halbwertszeit hat diese Aufmerksamkeit der Medien eigentlich? Gerade auch mit Blick auf Rechtsextremismus. Und wie muss eine Berichterstattung aussehen, um langfristig für Veränderungen zu sorgen?
Darüber haben wir mit dem Journalisten Bastian Wirzog gesprochen, der für den Bayerischen und den Mitteldeutschen Rundfunk arbeitet und seit den 90er Jahren schon zum Thema Rechtsextremismus recherchiert.
Und in diesem Zusammenhang hat er auch an vielen Demonstrationen von Rechten oder gegen Rechte teilgenommen. Und wir haben ihn zuerst gefragt, ob er einen Unterschied wahrgenommen hat zwischen Chemnitz und früheren Demonstrationen.
Also ich glaube, dass es ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit gibt, wenn es zu solchen Situationen kommt, dass mehr Journalistinnen und Journalisten anreisen. Wobei ich sagen kann, dass das Interesse schon immer sehr hoch war in den letzten 20 Jahren, wenn es um Rechtsextremismus ging. Brutaler ist die Sache auf jeden Fall geworden. Das kann ich sicher sagen. Für mich war der Wendepunkt 2013 in Schneeberg. Da ging es los mit diesen Anti-Asyl-Demonstrationen. Da trottete ich als Reporter hinter dem Demonstrationszug. Plötzlich kracht es und ein Fotograf war das, lag blutüberströmt auf der Straße, das Gesicht zusammengeschlagen, komplett. Das hat es in den Jahrzehnten vorher so nicht gegeben. Da war ich nah dran an der NPD. Da war das ganze rabiate Personal mit dabei, habe ich mich physisch nie so bedroht gefühlt. Aber jetzt, seit den letzten paar Jahren, muss ich sagen, wurde deutlich brutaler. Man muss sich da absprechen untereinander, wenn man als Reporter dahin geht.
Jetzt ist ja bei Chemnitz einer der wichtigen Unterschiede auch, dass so viel Weltpresse da war, dass man in Deutschland wiederum Artikel gesehen hat, die von anderswo über uns geschrieben wurden. Ist das auch die Regel oder ist das jetzt tatsächlich mehr?
Ich kenne mit Blick auf die internationale Presse solche Artikel schon. Plätzin zum Beispiel, 2006 heißt das Tagebuch der Anne Frank, eine Ausgabe des Tagebuchs der Anne Frank, verbrannt wurde bei einem Dorffest, das ganze Dorf zugeguckt hat. Da war auch internationale Presse da.
Wie lange ist denn die Halbwertszeit dieser Aufmerksamkeit? Geht das dann schnell wieder zurück ins Vergessen?
Schauen Sie sich Tröglitz an, das war 2015, zweimal großer Medienauftrieb, als der Ortsbürgermeister zurücktrat, weil Neonazis mit Rücklitzern an seinem Haus vorbeigelaufen sind, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen hat. Ein paar Monate später dann nochmal sehr viel Presse vor Ort, als die Flüchtlingsunterkunft dann brannte. Und Markus Niert, so heißt der Bürgermeister und seine Frau, der Ex-Bürgermeister, sagen heute, damals waren die Medien in der Hochphase der Berichterstattung eine Art Schutz. Also es kam zu Morddrohungen und da war das ein positiver Medieneffekt. Im Nachhinein ist es jetzt so, die Familie ist quasi isoliert. Es geht das Narrativ um. Niert hat damals die Medien geholt, der ist der Nestbeschmutzer, der ist schuld, dass wir negativ in die Schlagzeilen kamen. Da wird Schuld der Familie zugeschrieben und nicht jetzt etwa Brandstiftern oder Neonazis, die demonstrieren.
Jetzt könnte man sagen, wir beobachten hier was, was wir in einer Diskussion über Medien immer mal wieder hören. Nämlich, sie sind da, wenn es knallt, aber dann zwischendurch zu wenig. Würden Sie sagen, dass eigentlich viel mehr Journalisten und Redaktionen vielleicht auch kontinuierlich sich mit Recherchen zum rechtsextremen Milieu beschäftigen müssen?
Ich glaube, dass das auf alle Missstände zutrifft, dass das, wenn man jetzt Umweltjournalisten fragen, die dann genauso antworten wie ich, dass sie sagen, ja, na klar. Aber wie sieht der redaktionelle Alltag denn aus? Ich habe auch andauernd Recherchen, die ich dann unterbreche, teilweise nicht weiterverfolgen kann. Ich habe mich im August mit mutmaßlichen Todeslisten einer rechtsextremen Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Nordkreuz heißen die. Die sollen da Daten über politische Gegner gesammelt haben. Was ich da ganz spannend finde, wäre ein Blick auf die Zivilgesellschaft. Also ich sehe Gruppen, die sind Aktivisten, NSU-Watch zum Beispiel oder im Leipziger Raum Chronik LE, die recherchieren mit journalistischen Mitteln kontinuierlicher als manche Tageszeitung. Wenn ich wissen will, wer in Leipzig von der Partei Die Linke wieder bedroht wurde, gucke ich nicht in der Leipziger Volkszeitung nach. Da gucke ich bei Chronik LE nach. Aber das sind Aktivisten, das sind keine Journalisten, das muss man wissen.
Also vielleicht kann man sagen, dass Sie das sehr gut ergänzen. Und würden Sie sagen, dass die klassischen Medien mehr Ressourcen zur Verfügung stellen sollten für eine Berichterstattung über Rechte zum Beispiel?
Die Forderung würde ich auf jeden Fall aufstellen. Es ist ja nicht jeder Missstand von derselben Qualität. Und hier haben wir es jetzt offenbar mit einem massiven Angriff der extremen Rechten auf die Mitte der Gesellschaft zu tun, mit dem Versuch einer Diskursverschiebung, einer Normalisierung von rechtspopulistischer, rechtsextremer Ideologie. Hier, denke ich, brennt es mehr als vielleicht in anderen Bereichen, wo es Missstände gibt.
Nun muss ja, um nochmal zur Berichterstattung zurückzukommen, über Nazi-Aufmärsche berichtet werden. Und auf der anderen Seite spielt mediale Aufmerksamkeit den Populisten auch in die Hände, auch Rechten möglicherweise in die Hände. Wie sehen Sie oder wo sehen Sie die Grenze? Wann ist mediale Aufmerksamkeit zu viel Aufmerksamkeit für Populisten oder für Rechte?
Das ist so die alte Plattformfrage. Ne? Man kann da jetzt eine Position beziehen, die heißt strategisches Schweigen. Lasst uns zurückhaltend sein, wenig berichten. Andererseits gibt es die Position, dass man aufklären muss, dass man herausarbeiten muss, den Rassismus, den Revisionismus, das Völkische, die Nähe zu Rechtsextremisten bei der AfD. Sicher gilt, dass auf journalistischer Seite hier Fachkunde gefragt ist. Man muss wissen, was hinter der Verschwörungstheorie von einer angeblichen Umvolkung steckt. Man soll nicht einfach Begriffe wie Überfremdung, Islamisierung übernehmen. Man muss wissen, dass das neurechte Milieu schon seit den 70er Jahren eine Strategie der Diskursverschiebung verfolgt. Also Rechtsaußenpositionen sollen in den Mainstream einsickern. Und das funktioniert, wenn etablierte Massenmedien unkommentiert jetzt von Islamisierung reden. Also es braucht Fachkunde. Und man muss auch wissen, dass es neurechten Ideologieproduzenten wie jetzt AfD-Vordenker Götz Kubitschek aus Sachsen-Anhalt nicht darauf ankommt, einen Diskurs auf Augenhöhe mit der liberalen Öffentlichkeit zu führen. Diesen Leuten geht es um die Zerstörung des Diskurses. Das geben die auch ganz offen zu.
Jetzt ist ja aber so eine Grundannahme, die dann auch selten hinterfragt wird, hinter all dem, dass Wissen vor Populismus, vor Nationalismus schützt. Ist das denn so, wenn es eh nur darum geht, den Diskurs zu zerstören, dass man damit was ausrichten kann? Oder braucht man da eigentlich andere Mittel als nur Aufklärung?
Was sagt die Kommunikationswissenschaft? Ja, Impfnadelmodell funktioniert nicht. Also die Annahme, dass Medieninhalte direkt wirken beim Rezipienten. Dann wären ja wir Computerspiele, ja, wäre jeder ein Killer, der Call of Duty spielt. Journalisten haben eine Chronistenpflicht. Wir bieten Informationen an. Das kann zu Aufklärung führen. Die Menschen können damit umgehen, aber der mündige Staatsbürger muss, denke ich, schon selber schauen, wer mit den von uns bereitgestellten Informationen umgeht.
Sagt der Journalist Bastian Würzjoch und plädiert für eine kontinuierliche Berichterstattung und Recherche zu rechter Gewalt.